Wer ernsthaft mit Jesus lebt, merkt früher oder später, dass es nicht nur um einzelne Entscheidungen geht, sondern um eine tiefgreifende Veränderung des ganzen Menschen. Wir spüren, wie uns einerseits religiöse Prägungen, kulturelle Muster und liebgewonnene Denkweisen festhalten und andererseits die starke Anziehungskraft von Genuss, Komfort und materiellem Überfluss. Paulus öffnet im Philipperbrief einen weiten Horizont. Gott hat mehr vor als ein bisschen moralische Verbesserung, seine Rettung zielt darauf, unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib in Übereinstimmung mit Christus zu bringen und uns als himmlische Bürger zu prägen. Die Verwandlung der Seele, erneuerte Gedanken statt frommer Tumor. Wenn Paulus im dritten Kapitel des Philipperbriefes von seiner Vergangenheit spricht, legt er einen verborgenen Raum der Seele offen. Er nennt eindrucksvolle religiöse Vorzüge, eine makellose Laufbahn im Gesetz, kulturelle und nationale Ehre und nennt sie dann Verlust um Christi willen. Kurz darauf steigert er diese Einschätzung noch, doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Hinter diesen Worten steht mehr als eine nüchterne Bilanz, Paulus beschreibt eine innere Operation. In seinem Denken, in den tief eingeübten Mustern seiner Seele, war etwas gewachsen, das Christus den Raum nahm, wie ein Tumor, der zwar zum Körper gehört, aber den eigentlichen Organismus bedrängt. Fromme Tradition, religiöser Stolz, kulturelle Selbstverständlichkeiten hatten sich in seinem inneren Magen festgesetzt und bestimmten, was ihm wichtig war, was er hoffte und wovor er sich fürchtete. Nach Römer 12,2 ist die Erneuerung des Sinnes ein grundlegender Aspekt der Umwandlung. Die Umwandlung unserer Seele hängt in hohem Maß von der Erneuerung unseres Sinnes ab. Wird unser Sinn nicht erneuert, bleibt unsere Seele unverändert. Wenn wir sagen, dass unser Sinn erneuert ist, bedeutet das, dass sich unsere Denkweise verändert hat. So zeigt sich, die Verwandlung der Seele vollzieht sich nicht an der Oberfläche. Gott überstreicht unsere gewohnten Gedanken nicht mit einer dünnen religiösen Farbe, sondern setzt bei der Wurzel unserer inneren Logik an. Darum heißt es, und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Wenn der Verstand erneuert wird, beginnt unsere Seele, anders zu reagieren, was uns früher selbstverständlich erschien, verliert seinen Glanz, was wir früher als Torheit belächelt haben, wird kostbar. Gott nimmt dabei auch das in den Blick, was uns am tiefsten prägt, nationale Mentalität, familiäre Traditionen, religiöse Muster. Er zertrümmert sie nicht grob, sondern bringt sie ins Licht Christi. Je mehr der Herr in diesem Licht vor uns steht, desto klarer erkennen wir, wie vieles, das uns einst Identität gegeben hat, in Wahrheit Christus verdrängt. Das ist schmerzhaft wie eine Operation, aber in diesem Schmerz liegt Freiheit. Paulus spricht deshalb von einem Sinn, den die Gereiften haben sollen, lasst uns darum, so viele gereift sind, diesen Sinn haben, und wenn ihr in irgendetwas anders gesinnt seid, so wird Gott euch auch dies offenbaren. Der erneuerte Sinn ist nicht bloß eine richtige Meinung über christliche Lehre, sondern eine neue Grundrichtung der Seele. Christus wird zum Maßstab, an dem wir Werte messen, Pläne gewichten und Beziehungen einordnen. Wo er unser inneres Denken erfüllt, verliert das alte Selbst seine Macht. Ehre, Status, Sicherheit, selbst tief eingeübte religiöse Formen schrumpfen zusammen und treten in den Hintergrund. Gott arbeitet geduldig an dieser Verlagerung. Er benutzt sein Wort, das die Gedanken und Absichten des Herzens aufdeckt, und den Heiligen Geist, der uns innerlich überzeugt. In Begegnungen, Krisen, Enttäuschungen berührt er immer wieder unsere inneren Festungen, bis wir bereit werden, liebgewonnene Überzeugungen loszulassen, damit Christus mehr Raum gewinnt. Gerade darin liegt eine große Ermutigung, die Erneuerung des Denkens ist kein Projekt, das wir aus eigener Willenskraft durchziehen müssten. Paulus verbindet sie mit einem Zuspruch, der Gott, der uns seinen Willen erkennen lässt, ist derselbe, der unser Inneres verwandelt. Wo wir dem Licht nicht ausweichen, sondern es zulassen, wo wir das Wort nicht nur hören, sondern an uns heranlassen, arbeitet der himmlische Arzt an unserer Seele. Manches, woran wir hingen, wird sich als Abfall erweisen, doch an die Stelle dieser Dinge tritt ein wachsender Gewinn, Christus selbst. In dieser inneren Bewegung liegt Ruhe, denn wir werden nicht enteignet, sondern befreit. Mit jedem Schritt, in dem unser Sinn erneuert wird, wird unser Inneres weiter, leichter und klarer auf ihn ausgerichtet. So kann selbst der Prozess der Enttäuschung, das Fallen von Täuschungen, zu einer Quelle tiefer Freude werden, weil er uns dorthin führt, wo Paulus stand, in eine Lebenshaltung, in der Christus nicht mehr nur ein Teil unseres Denkens ist, sondern der Mittelpunkt, um den sich alles bewegt. Doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Lasst uns darum, so viele gereift sind, diesen Sinn haben, und wenn ihr in irgendetwas anders gesinnt seid, so wird Gott euch auch dies offenbaren. Wenn die Erneuerung des Denkens zur inneren Operation wird, verliert der Glaube seinen frommen Anstrich und gewinnt an Wirklichkeit. Gerade dort, wo Christus liebgewordene Vorstellungen in Frage stellt, öffnet sich der Weg in eine freiere, leichtere Nachfolge. Alte Sicherheiten mögen bröckeln, aber an ihrer Stelle wächst eine Gewissheit, die nicht mehr auf Kultur, Leistung oder Tradition gründet, sondern auf der Person des Herrn selbst. In dieser Bewegung der Seele reift ein leiser, aber fester Mut, das Vertrauen, dass der himmlische Arzt weiß, was er tut, und dass jeder Schnitt seiner Hand dazu dient, mehr Raum für seine Gegenwart in uns zu schaffen. Der Leib der Erniedrigung, nüchtern leben statt epikureisch genießen. Nachdem Paulus die inneren Tumoren von Religion und Kultur ans Licht gestellt hat, wendet er sich dem ganz handfesten Bereich des Körpers zu. Er beschreibt Menschen, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Der Bauch, das Zentrum körperlicher Bedürfnisse und Begierden, wird zum Gott, wenn Essen, Trinken, Genuss und Bequemlichkeit den ersten Platz einnehmen. Diese Lebenshaltung ähnelt dem, was man epikureisch nennen könnte, das Höchste ist, möglichst angenehm zu leben, die Frage nach Gottes Willen und nach dem ewigen Ziel verblasst. Paulus entlarvt diese Ausrichtung nicht aus asketischer Verachtung des Körpers, sondern weil sie den Menschen auf die kurzfristige Befriedigung seiner Triebe reduziert. Wo der Leib zur Bühne ungebremster Lust wird, verliert der Mensch seine Würde, seine Ehre ist in ihrer Schande, denn er lebt unter seinem eigentlichen Ruf. Diese fünf Verse befassen sich mit körperlichem Genuss, besonders so, wie er von den Epikuräern praktiziert wurde. Als echte Sucher Christi brauchen wir einen chirurgischen Eingriff, um unsere religiösen und philosophischen Gedanken zu entfernen, und wir brauchen auch einen angemessenen Umgang mit dem physischen Leib. Doch damit ist nicht gesagt, dass Strenge und Selbstkasteiung der bessere Weg wären. Der Kolosserbrief warnt vor einem falschen Askesegeist, der zwar einen Schein von Weisheit hat in eigenwilligem Gottesdienst und Demut und im Nichtschonen des Leibes, aber zur Befriedigung des Fleisches nichts nützt. Zwischen Genusssucht und Askese zeichnet die Schrift eine andere Spur, nüchterne Dankbarkeit. Paulus formuliert sie so, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, zufrieden zu sein, in welchen Umständen ich mich auch befinde. Nahrung, Kleidung, Wohnung, ein Transportmittel, all das gehört zu einem normalen menschlichen Leben. Doch sobald das Materielle zum Werkzeug der Selbstverherrlichung wird, sobald Komfort zum Maßstab für Glück erhoben wird, entfernt sich der Leib von seiner eigentlichen Bestimmung. Nicht der Genuss an sich ist das Problem, sondern seine Erhebung zum Zentrum. Dieser nüchterne Blick auf den Körper gewinnt Tiefe, wenn wir uns an seinen Ursprung erinnern. Da formte Jehova Gott den Menschen vom Staub des Erdbodens und hauchte ihm den Lebensatem in die Nasenlöcher, und der Mensch wurde zu einer lebenden Seele. Der physische Leib ist Staub, von Gott geformt, würdevoll und doch zerbrechlich. Nach dem Sündenfall trägt er die Spur der Erniedrigung, Müdigkeit, Krankheit, Begierde, Vergänglichkeit. Paulus fasst dieses Erleben in einen schmerzlichen Ruf, ich elender Mensch. Wer wird mich befreien von dem Leib dieses Todes? Dieser Leib der Erniedrigung ist nicht dazu da, verherrlicht zu werden, weder im Fitnesskult noch in kulinarischer Ausschweifung, sondern in seiner Begrenztheit in den Dienst Gottes gestellt zu werden. Wir sollen ihn achten, pflegen, nicht mutwillig zerstören, aber auch nicht verabsolutieren. In dieser Spannung wird deutlich, der Leib ist Werkzeug, nicht Herr. Gott ruft nicht zur Verachtung des Körpers, sondern zu einem verantwortlichen Umgang, in dem wir seine Bedürfnisse ernst nehmen, ohne ihnen die Führung zu überlassen. Nüchternheit bedeutet, Maß zu kennen, bei Nahrung und Genuss, beim Ruhen und Arbeiten, beim Umgang mit Sexualität und mit Kraft. Wo der Körper zum Werkzeug wird, durch das Christus sichtbar wird, verliert die Frage nach mehr und noch besser an Dringlichkeit. Es entsteht eine stille Freiheit, in der einfache Dinge dankbar angenommen werden können, ohne sie zum Lebensinhalt zu machen. Und gerade in der Erfahrung körperlicher Grenzen, in Schwäche und Schmerz, kann eine tiefe Wertschätzung wachsen, dass Gott diesen Leib, so erniedrigt er ist, in seine Geschichte hineinnimmt und ihn als Gefäß gebraucht, durch das seine Liebe, seine Geduld und seine Freundlichkeit Gestalt gewinnen. Deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, zufrieden zu sein, in welchen Umständen ich mich auch befinde. Wo der Leib nicht länger Gott ist, sondern Gabe, entsteht eine befreiende Nüchternheit. Sie raubt dem Leben nichts an Freude, sondern entlastet von dem Druck, im materiellen Erfüllung finden zu müssen. In dieser Freiheit kann der Körper mit seinen Grenzen und Bedürfnissen angenommen werden, ohne ihm das letzte Wort zu geben. Gerade in Zeiten körperlicher Schwäche wird dann erfahrbar, dass die Würde des Menschen nicht im Glanz seiner Fitness liegt, sondern darin, dass Gott ihn kennt, trägt und seinen Leib, so erniedrigt er jetzt sein mag, in seinen ewigen Plan einbezieht. Himmlische Bürgerschaft und die künftige Umgestaltung unseres Leibes. Im dritten Kapitel des Philipperbriefes öffnet Paulus den Blick aus der Enge der irdischen Perspektive in einen weiteren Horizont, denn unser Gemeinwesen befindet sich in den Himmeln, von wo wir auch sehnlichst den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Das Wort für Gemeinwesen bezeichnet ein Bürgerrecht, eine Lebensgemeinschaft, eine Zugehörigkeit. Damit sagt Paulus, die eigentliche Heimat der Glaubenden liegt nicht in irgendeinem irdischen Staat, nicht in einer Kultur oder Nation, sondern in der unsichtbaren Welt Gottes. Diese himmlische Bürgerschaft nimmt dem Irdischen nicht seinen Wert, aber sie relativiert ihn. Besitz, Erfolg, Gesundheit, politische Entwicklungen, all das wird auf einmal nicht mehr zum letzten Maßstab, weil das Zentrum unseres Lebens in den Himmeln verankert ist. Aus dieser Verankerung heraus wächst ein anderes Warten, wir rechnen nicht nur mit Verbesserungen innerhalb dieser Welt, sondern erwarten den Retter selbst. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Das GR Wort, das mit Bürgerrecht wiedergegeben wird, kann auch mit Gemeinwesen oder Lebensgemeinschaften übersetzt werden. Unser nationales Leben ist in keinem irdischen Land, es ist in den Himmeln. Diese Erwartung ist nicht abstrakt, sie zielt auf etwas sehr Konkretes, der unseren Leib der Erniedrigung umgestalten wird, dass er seinem Leib der Herrlichkeit gleichgestaltet sei, gemäß seinem Wirken, durch das er fähig ist, sich auch alles zu unterwerfen. Der Leib, den wir jetzt tragen, ist ein Leib der Erniedrigung. Er ist, wie 1. Mose Kapitel 2 Vers 7 sagt, aus Staub geformt, begrenzt, vergänglich. Er trägt die Folgen der Sünde, Schwachheit, Krankheit, Alter, die Anfälligkeit für Begierden. Paulus spricht darum in Römer 6:6 vom Leib der Sünde, der außer Kraft gesetzt werden soll, und in Römer 7:24 von dem Leib dieses Todes, aus dem Befreiung nötig ist. Doch Gott belässt es nicht bei einem geistlichen Trost, der die leibliche Realität ignoriert. Die große Hoffnung des Evangeliums umfasst den ganzen Menschen, am Ende wird Christus selbst unseren jetzigen Leib umgestalten, ihm Anteil geben an seiner eigenen Auferstehungsherrlichkeit. So wie von Christus gesagt wird, da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, so soll einst auch unser Leib in eine Gestalt eintreten, in der Tod und Verfall keine Macht mehr haben. Die Kraft, mit der Christus diese Umgestaltung vollziehen wird, ist keine andere als die, mit der Gott ihn aus den Toten auferweckt und über alles gesetzt hat. Im Epheserbrief heißt es, Gott habe seine überragende Kraft an uns wirksam werden lassen, die er in Christus wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten niedersetzte im Himmlischen, hoch über jedem Fürstentum und jeder Gewalt und Macht und Herrschaft und jedem Namen, der genannt wird. Und weiter, er hat alles seinen Füßen unterworfen. Diese kosmische Perspektive verbindet Paulus mit der ganz persönlichen Hoffnung der Glaubenden, dieselbe Macht, die Christus über alle Gewalten erhoben und ihnen unterstellt hat, wird einst auch unsere sterblichen Leiber berühren. Oder wie er es in einem anderen Brief formuliert, Gott wird durch seinen Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Leibern Leben geben. Die endgültige Umgestaltung unseres Leibes ist Teil der umfassenden Unterwerfung aller Dinge unter Christus. Auch unser Körper gehört zu diesen allen Dingen, die in die Ordnung seiner Herrlichkeit hineingenommen werden. Während wir auf diese Vollendung warten, bleibt der Alltag mit seinen Spannungen bestehen. Der Leib ist noch schwach, die Seele befindet sich in Verwandlung, die Welt bleibt brüchig. Gerade hier gewinnt die himmlische Bürgerschaft ihr Gewicht. Sie führt nicht zur Flucht aus der Welt, sondern zu einem nüchternen Mitten in der Welt sein, indem wir irdische Güter nutzen, ohne uns von ihnen bestimmen zu lassen. Christus, der kommende Retter, ist dann nicht nur Gegenstand zukünftiger Hoffnung, sondern Maßstab gegenwärtiger Entscheidungen. Was wir denken, wonach wir greifen, wie wir unseren Körper einsetzen, wird in ein Licht gestellt, das über den Tod hinausreicht. Das nimmt dem Leiden nicht seine Schwere, aber es gibt ihm einen Rahmen. Nichts, was unseren Leib jetzt demütigt, Krankheit, Alter, Erschöpfung, hat das letzte Wort über ihn. Denn unser Gemeinwesen befindet sich in den Himmeln, von wo wir auch sehnlichst den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Der unseren Leib der Erniedrigung umgestalten wird, dass er seinem Leib der Herrlichkeit gleichgestaltet sei, gemäß seinem Wirken, durch das er fähig ist, sich auch alles zu unterwerfen. Die Gewissheit einer himmlischen Bürgerschaft und der künftigen Umgestaltung unseres Leibes ist mehr als ein Trost für ferne Tage. Sie färbt den Blick auf den eigenen Körper, auf Leiden und Grenzen, auf Pläne und Verluste. Wer weiß, dass sein Leben in Christus verborgen ist und dass dieser Christus einst auch den Leib erneuern wird, kann das Gegenwärtige ernster nehmen, ohne daran zu zerbrechen. Die Hoffnung auf die Vollendung nimmt die Bitterkeit aus unerfüllten Wünschen und legt eine leise, tragfähige Freude in das Herz. Es kommt noch etwas, das alles übersteigt, und der, der es bringt, ist derselbe, der uns heute durch seine Gnade erhält. Herr Jesus Christus, du himmlischer Retter, danke, dass deine Rettung tiefer reicht als alles, was wir fassen können, und dass du unsere Seele verwandelst und unseren Leib einmal in Herrlichkeit umgestalten wirst. Du kennst die Tumore in unserem Denken, die Macht von Tradition, Kultur und Begierden, und du bist der sanfte, aber machtvolle Arzt, der befreien und erneuern kann. Stärke in uns die Gewissheit, dass unsere wahre Bürgerschaft im Himmel ist, und lass diese Hoffnung unser Verhältnis zu irdischen Dingen ordnen, damit dein Leben mehr Raum in uns gewinnt. Inmitten von Schwachheit, Krankheit und Begrenzung erfülle unser Herz mit der Aussicht auf deine Wiederkunft und die Verklärung unseres Leibes, so dass wir getröstet, ausgerichtet und voller Freude vor dir leben. Bewahre uns in einer Haltung der Dankbarkeit und Nüchternheit und erfülle uns mit deinem Geist, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.